Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Vor 50 Jahren begannen die 70er Jahre, 1969 also bereits, als Menschen zum Mond fliegen, Hippies in Woodstock den Beginn des Wassermann-Zeitalters feiern und in der Folge Esoterik, Technologie, Revolution und Wahnsinn eine explosive Mischung ergeben. In den 70ern änderte sich so ziemlich alles. Nicht nur die Hippies erproben unerhörte Lebensweisen, die antiautoritäre Erziehung und die Emanzipationsbewegung ordnen die Familien- und Geschlechterverhältnisse neu. Weltumspannender Idealismus trifft auf apokalyptische Weltuntergangsängste. All das hat den Popkritiker und Kolumnisten Jens Balzer offenbar so sehr gereizt, dass er dazu ein Buch verfasste. Das entfesselte Jahrzehnt, Sound und Geist der 70er, das morgen erscheint. Jetzt ist Jens Balzer hier bei mir im Studio. Schönen guten Tag.
Hallo, guten Tag.
1969 ist ein bedeutendes Jahr, unter anderem, weil Sie damals geboren wurden. Ja. Aber nun sagen Sie, die 70er beginnen dort, 69. Erklären Sie mal.
Naja, die Frage ist ja, was bedeuten einem die 70er irgendwie? Und ich glaube, das Interessante an diesem Jahrzehnt und auch das, was uns übrig bleibt und in die Gegenwart wirkt, ist so diese sonderbare Mischung an extremer Euphorie, Utopiegläubigkeit, Zukunftszugewandtheit und dann eben aber auch auf der anderen, also das genaue Gegenteil, Apokalypse. Enttäuschung, ja, Schlaffungen. Das kann man ganz gut festmachen an zwei Ereignissen. Wir haben schon erwähnt, die im Sommer 1969 fast zeitgleich stattgefunden haben, aber eigentlich selten im Zusammenhang gesehen werden, so kulturhistorisch. Das ist nämlich einerseits die Mondlandung und dann vier Wochen später irgendwie das Woodstock-Festival. Und in beiden Fällen hat man große Menschenversammlungen, also natürlich nicht nur die Menschen, die sich vor den Fernsehern versammeln, um die Mondlandung anzugucken, sondern auch diese riesige Menschenmasse, die sich da an Cape Canaveral in Brevard County versammelt einerseits und dann natürlich in Woodstock auch diese großen Menschenmengen. Und es gibt in beiden Fällen, wenn man das so sieht, also auch die Dokumente aus der Zeit nochmal durchliest und ansieht, schon so das Gefühl, dass hier so die Menschheit auf dem großen Sprung in die Zukunft ist. Die wird natürlich verschieden definiert. Einmal ist es die Menschheit, die Technikmenschheit, ne, die jetzt irgendwie auf dem Weg in das Weltall ist. Und auf der anderen Seite ist es die Hippie-Menschheit, die jetzt Peace, Love and Harmony über die Welt bringen wird. Aber in beiden Fällen verstehen sich große Mengen von Menschen als ein planetarisches Kollektivsubjekt gewissermaßen. Das ist, glaube ich, so das Ende der 60er, in dem man ja irgendwie diese Fantasie, diese großen utopischen Fantasien so hatte, und der Anfang der 70er, wo das dann alles kaputt geht binnen kurzem. Also als Woodstock stattfindet, haben die Manson-Morde schon stattgefunden, kriegt man erst ein paar Wochen später mit, als die Family gefasst wird, und dann ist direkt danach das Altermann-Festival. Also der Hippie als Lichtgestalt ist eigentlich innerhalb eines halben Jahres dann ruiniert. Und genauso das Mondprogramm, also man hat da schon kapiert, dass es unfassbar teuer und mühsam ist und dass man jetzt irgendwie also innerhalb der nächsten Generation jetzt nicht über die Grenzen des Sonnensystems hinaus.
Und es gibt keine guten Bilder, wie Tom Wolfe schon nach wenigen Stunden vor dem Fernseher feststellt. Das ist furchtbar öde. Und
Tom Wolfe sitzt im Kontrollzentrum in Houston und dämmert so vor sich hin und denkt so, meine Güte. Die ersten wirklich guten Bilder, die guten Bilder gibt es dann ja irgendwie von der Erde, ne? Also das ist irgendwie dieses, was ist ja schon von Apollo 8, aber dann tatsächlich irgendwie dieses, da nochmal wirklich groß wird, das Bild des blauen Planeten, der Blue Marble, das schafft aber auch nochmal das Gefühl, dass man so die Menschheit irgendwie auf einen kleinen, überschaubaren Raum bewohnt. Ne? Und dann natürlich irgendwie das Mondauto mit bei der Apollo 16, obwohl alles schon vorbei ist mit der Mondmission.
Spannend ist ja, dass wie Pop und Politik sich vermischen. Früher war das ganz klar, da waren die Musiker, man hat die sich angeguckt. Irgendwann greift das aber rein ins Leben, ganz brutal. Die Manson-Morde haben Sie schon erwähnt. Wenn man in einem bestimmten Alter ist, so wie ich es bin, erkennt man natürlich vieles sofort, beziehungsweise weiß das, was Sie da so beschreiben. Neu war mir aber zum Beispiel die Verbindung von Charles Mansons mörderischer Sekte zu Protagonisten des Westberliner Polit-Undergrounds, die ja auch eine starke Pop-Affinität hatten. Wie sind Sie auf diese Geschichte gestoßen? Das ist ja hochinteressant.
Das war mir auch neu. Darauf bin ich durch Zufall gestoßen, als ich mir so die Bewegung 2. Juni und die Frühgeschichte gerade so des westdeutschen Terrorismus, so der umherschreitenden Haschrebellen in Berlin. Und da gibt es dann in der Biografie von Bommi Baumann, wie alles anfing, dann so eine Passage, wo er ausdrücklich sich als Charles Manson-Bewunderer bekennt. Dann findet man auch, wenn man so ein bisschen weitergräbt, dann so verschiedene Berichte, dass dann irgendwie so Baumann und seine Freunde halt immer so Hail Manson und rufend herumgelaufen sind und auch gerne mal den Satansgruß gezeigt haben, der auch damals noch relativ neu war. Der war nämlich tatsächlich auch erst 1969 erstmals auf einem Schallplattencover zu sehen, von der kalifornischen, sagen wir mal so, Okkult-Metal-Band Coven, und breitete sich dann ja eigentlich in Deutschland überhaupt erst, als dann Ronnie James Dio den entdeckte, dann so Ende der 70er aus. Aber tatsächlich gibt es da so, je näher man ranzoomt, desto mehr so ganz interessante subkutane Verbindungen auch zwischen Pop und Politik, aber auch zwischen dem US-amerikanischen Geschehen und dem westdeutschen Geschehen, die man vorher nicht so auf der Rechnung hatte, bieten sich da. Und man findet eigentlich überall dann auch so, wie sich bei Manson zeigt, in der Bewunderung von Manson, so den Glamour des Bösen, die Aura des Okkulten irgendwie und Satanischen irgendwie. Das ist, glaube ich, auch so eine popkulturelle Strömung, die sonst bei den Historiografien der 70er Jahre eigentlich immer eher so unterschlagen wird. Da geht es halt immer entweder um Politik und um die Reste des SDS, die K-Gruppen etc. und um Ökologiebewegung irgendwie oder aber irgendwie um die Popkultur, also meistens dann irgendwie Rest, also Prog-Rock und Punk irgendwie, aber so das, was so den, also die Aura des einsamen Rebellen und des Satanischen, des Okkulten, die, glaube ich, ganz zentral war für dieses Jahrzehnt, das wird meistens unterschlagen.
Ja, auch interessant, wie da gleichzeitig Dinge passieren. Wir haben die Walle-Hippies auf der einen Seite und dann gibt es gerade in Westdeutschland eine Band wie Can zum Beispiel, die Popmusik ja teilweise erstmal neu erfindet, aber erstmal sowas wie eine deutsche Popmusik erfindet, kurz darauf oder fast auch gleichzeitig Kraftwerk mit ihrer elektronischen Maschinenmensch-Idee, die sie da auflegen. Es gibt die Frauenbewegung, es gibt Gewalt, es gibt Terror, es gibt wahnsinnig viel gleichzeitig, also wirklich entfesselt. Da bleibt die Frage, sehen wir dieses Jahrzehnt vielleicht völlig falsch, weil ich habe eben so in meiner Ankündigung gesagt, das war bunt, das war irgendwie Prielblumen und so weiter.
Ja, das war
aber eigentlich ein teuflisches Jahrzehnt fast schon.
Ja, das war eben beides. Also das irgendwie, also der Versuch dieses Buches irgendwie besteht auch darin, jetzt gewissermaßen dieses Bunte, also die Prielblume und das Okkulte, Satanische, den Terror irgendwie mal zu versuchen, im Zusammenhang zu sehen. Ob es gelungen ist, weiß ich nicht. Aber natürlich geht es in beiden Fällen, also auch bei der Prielblume geht es ja um sowas wie eine Individualisierung. Ne? Also es ist auch das Jahrzehnt, wo plötzlich alle irgendwo was draufkleben müssen. Ne? Also bevor das mit den Graffiti richtig losgeht. Also alle müssen irgendwie zeigen, sie waren da irgendwie und alle müssen sich dann auch, Prielblume ist irgendwie auch der Vorläufer irgendwie so des großen Buttonwesens. Alle müssen sich ab Mitte der 70er Jahre dann irgendwie Buttons von Rockbands, also meistens AC/DC irgendwie oder die Rolling Stones Zunge dann irgendwie an die Jeansjacke hängen. Also es geht darum, dass man einerseits irgendwie sich individualisieren will. Man will anders sein als das so wie an das vor der Tradition irgendwie nahegelegt wurde. Man will weiße Wände, man entricht keine weißen Wände mehr. Ne? Also es muss alles irgendwie vollgeklebt und markiert sein. Und auf der anderen Seite will man sich dann aber auch irgendwie zu Gruppen, zu Stämmen zuordnen. So, also genauso wie man Buttons trägt, will man sich dann irgendwie auch zu denen, trägt man dann zum Beispiel auch Raff-Buttons. Das ist ja so eine popkulturelle Zuordnung, die gar nicht so unähnlich ist, ob man jetzt AC/DC-Fan oder Raff-Fan ist. Natürlich damals auch irgendwie sehr ungenau darauf hingesehen worden, was die Raff wirklich wollte und was in diesen Pamphleten stand. Das hat ja doch eher so eine unverbindliche popkulturelle Heroes-Aura darum herum gehabt.
Sie sagen, 1978 enden die 70er eigentlich schon. Es gibt andere, die setzen das sogar später an, Mitte der 80er, als nämlich der PC dann tatsächlich in den Haushalten plötzlich steht. Also Digitalisierung bedeutet so einen Einschnitt und Abschnitt vielleicht auch, das Ende eines Abschnitts. Gibt es denn etwas aus diesen 70er Jahren, von dem Sie glauben, dass das bis heute wirkt, also dass wir noch irgendwo wiederfinden? Also außer die Prielblumen, die man an den alten Kacheln nicht mehr abgekriegt hat.
Ja, die schrecklichen Prielblumen-Überbleibsel, ne? Genau. Nein, ich glaube, wie Sie gesagt haben, das ist natürlich immer also auch eine Entscheidungsfrage, wo man was anfangen und beenden lässt. Aber ich glaube tatsächlich, in dem Moment, wo der PC sich durchsetzt, einerseits, also in den USA ja 77, dann mit dem Apple II und dann vor allem dann auch irgendwie die ersten Computerspiele flächendeckend sich verbreiten, beginnt so die Vorform der digitalen Kultur, wie wir sie heute kennen, und eben nämlich auch der digitalen Kultur der Vernetzung. Also diese Vernetzungsideen sind eigentlich schon angelegt, irgendwie in den frühen Computerspielen, sind natürlich aber auch angelegt, und da wirken, glaube ich, die 70er Jahre doch am deutlichsten bis in die Gegenwart, natürlich auch angelegt in diesen Szenen und Milieus und Stämmen und Peergroups, nach denen man in den 70ern sucht. Also man will ja immer, die Leute wollen Punks sein, weil sie anders sein wollen als ihre Eltern, wie sie auch schon Hippies wirklich sein wollten, aber es gibt eben eine Fragmentierung in viele verschiedene Szenen, die einem erlaubt, sich sowas wie eine Identität herauszubilden durch Vernetzungen mit Leuten, die nicht aus dem gleichen Ort kommen wie man selbst. Und alles, was man heute so unter der Rubrik Identitätspolitik eher abfällig bezeichnet oder abfällig beschreibt, das stammt eigentlich aus den 70er Jahren, aus dieser Dialektik, aus man will was Besonderes sein, man will sich abgrenzen und man will andererseits auch irgendwie zu Gruppen gehören, zu Stämmen, zu Peergroups.
Jens Balzer, das entfesselte Jahrzehnt, Sound und Geist der 70er Jahre, erscheint bei Rowohlt Berlin. Morgen ist es soweit. 379 Seiten kosten 26 Euro. Vielen Dank fürs Kommen.
Dankeschön.
Und demnächst ist er dann auch noch bei Lesungen zu erleben mit diesem Buch. Das ist dann im Juni, glaube ich, irgendwann soweit.